Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister. Wir stehen an diesem ersten Sonntag im neuen Jahr, immer ja noch am Anfang des Jahres. Der Blick geht ins Offene. Was kann ich aus diesem Jahr machen? Wohin soll mein Weg führen? Solche Fragen sind eng verbunden mit einer anderen Frage. Wofür will ich überhaupt mein Leben einsetzen? Anders gesagt, was ist mein Sinn, den ich dem Leben geben möchte? Was macht diese gezählten Tage und Jahre meines Lebens wertvoll? Was gibt ihnen Inhalt und Richtung? Wo schlägt mein Herz und wo erfahre ich meine Leidenschaft? Darum soll es in der kommenden knappen halben Stunde in Himmel und Erde gehen. Wir erzählen von Menschen, die sich mit Leidenschaft für eine Sache einsetzen und dabei das Gefühl haben, etwas Sinnvolles zu tun. Und da lernen wir jetzt zunächst mal Philipp Ripkens kennen. Dessen Herz schlägt für eine ganz besondere Sache. Sein ehrenamtlicher Einsatz rettet nämlich Leben. Philipp transportiert nämlich Stammzellspenden für Blutkrebspatienten.
Unser Nektar in den wenigen Minuten Frankfurt am Flughafen Fernbahnhof.
Frankfurt Flughafen ICE Bahnhof. Ich treffe Philipp Ripkens und begleite ihn bei seinem Einsatz als Stammzellkurier. Der sportliche Anfang 40-Jährige ist braun gebrannt und leger gekleidet. Auf seinem handlichen Aluminium-Rollkoffer ist oben eine blaue Kühlbox befestigt.
Ein Menschenleben dabei zu haben, ist immer wieder was Besonderes, ist immer wieder belastend. Ganz gleich, wie häufig man das macht und ganz gleich, ob man 200 Kilometer reist oder 20.000 Kilometer.
Heute nehmen wir den Zug. Für viele an Leukämie, also Blutkrebserkrankte, ist eine Stammzelltransplantation die letzte Hoffnung auf Heilung. In einer weltweiten Kartei kann man sich ganz einfach als potenzielle Spenderin oder Spender registrieren lassen. Kommt es tatsächlich zur Stammzellspende, wird sie fast immer als Blutspende aus der Armvene entnommen und in Kunststoffbeuteln transportiert. Eigentlich sehe er Blut nicht so gerne, sagt Kurier Philipp. Bei seinem ersten Auftrag vor 13 Jahren eine Herausforderung.
Als ich da einen Beutel hatte, der kam wirklich frisch vom Spender. Das heißt, ich hatte einen warmen, transparenten Blutbeutel in der Hand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach in diesem Moment mich gefragt, Philipp, ist das der richtige Job oder das richtige Ehrenamt, was du hier ausführst?
In seiner Jugend habe er zudem unter starker Flugangst gelitten. Und die sei bis heute nicht vollständig weggegangen, vor allem bei Turbulenzen, also wenn das Flugzeug stark wackelt.
Jetzt mag sich der naive Laie natürlich fragen, wieso setzt sich dieser Knabe freiwillig 200.000 bis 400.000 Kilometer im Jahr ins Flugzeug? Es ist einfach so bereichernd, dass die Flugangst sich einfach hinten anstellen muss und ich mit ihr klarkomme.
Als Kind ist Philipps befreundeter Nachbarsjunge an Leukämie verstorben.
Und ich hatte damals schon den unbändigen Wunsch, dieses Gefühl der Ungerechtigkeit irgendwie wieder gut machen zu wollen. Und tatsächlich habe ich dann Jahrzehnte später die Möglichkeit bekommen, mit dieser Tätigkeit dafür zu sorgen, dass in Zukunft mehr Menschen die Chance auf ein zweites Leben bekommen und weniger Menschen an Leukämie versterben müssen. Und das ist tatsächlich nochmal ein Gefühl, das ist einfach richtig, richtig nice.
Die Tätigkeit als Stammzellkurier gibt ihm persönlich sehr viel, sagt Philipp.
Nach dem Transport bin ich tatsächlich, ich würde sagen, eine Woche bis teilweise zwei Wochen ein besserer Mensch. Ich bin super geerdet, ich bin super dankbar für meine Gesundheit. Ich durfte dabei helfen, potenziell das Menschenleben eines Leukämiekranken zu retten. Und es fühlt sich einfach saugut an. Und davon zehre ich. Und sobald ich merke, dass diese Energie nachlässt, spätestens dann muss ich wieder zu meiner Leidenschaft, zu meiner Passion Stammzellentransporte zurückgreifen, um mir diesen Kick oder diese Freude, dieses Glücksgefühl einfach wiederzuholen.
Wofür ich lebe. Philipp will Leben retten und transportiert ehrenamtlich Stammzellspenden und er sagt, er spürt dabei pures Glück und absolute Zufriedenheit. Unser Reporter Matthias Alexander Schmidt war mit ihm auf Tour. Was im Leben wichtig ist, das ist unser Sonntagsthema bei Himmel und Erde heute. Und viele werden wohl sagen, jede Sorge um eine lebenswerte Zukunft gehört dazu. Für viele junge Leute ist es der Kampf gegen die Klimakatastrophe. Und auch wenn direkter Erfolg ausbleibt, wenn etwa nach der Wahl Trumps der Kampf gegen die von Menschen gemachte Erderwärmung 4 Jahre kostbare Zeit verlieren könnte, sie kämpfen weiter.
12 Uhr am Terminal 3 des Stuttgarter Flughafens. Mehr als 100 Menschen fallen zu Boden und liegen da wie tot. Mit einem schwarzen Tuch und trauriger Mundharmonika-Musik schreiten zwei Menschen zwischen ihnen umher.
Eben war ich noch angespannt und nervös, jetzt bin ich ganz entspannt,
flüstert Benny. Auch die 21-jährige Sophia mit hellblonden Dreads beteiligt sich an der Aktion. Ihr Kampf gegen den Klimawandel begann in der Schule, als sie erst über Kinderarbeit und die Ausbeutung des globalen Südens und dann über die Zerstörung der Umwelt lernte.
Es war vor allem Religionsunterricht und das mir ziemlich zum Schaffe gemacht hat und ich dann erst mal angefangen habe, so darauf zu achten, bei Lebensmitteln und vor allem auch bei Textil und da in den Bereichen, wo man es halt auch weiß, dass es irgendwie fair ist.
Aber das eigene Verhalten zu ändern reicht nicht aus. Es braucht systemische Veränderungen, sagt Sophia. Deshalb habe sie sich erst Fridays for Future angeschlossen, dann der letzten Generation.
Protest muss stören und Protest muss in der Mitte von der Gesellschaft passieren, damit es unignorierbar und immer wieder andauert. Vor allem in Anbetracht von dieser super kurzen Zeit, die uns bleibt.
Für den Protest hat sie ihr Leben umgekrempelt. Sie studiert im Fernstudium und schreckt auch vor Aktionen nicht zurück, bei denen die Strafen so hoch sind, dass sie sich lebenslang verschulden könnte. Etwa als sie ein Privatflugzeug mit Farbe besprayt hat. Solid as a rock. Singend stehen die Aktivisten auf und kommen zusammen. Eine kleine Gruppe spannt Sonnenschirme auf und legt Decken aus, als lägen sie am Strand. Auf der Empore des Flughafens hängen Aktivisten Banner mit ihren Forderungen auf.
Attacke! Attacke! Vivat Jets und Kacke!
Die Flugreisenden sind genervt und irritiert. Henry Röder, 24, in der einen Hand einen Rollkoffer, in der anderen eine angebissene rote Wurst im Brötchen, zeigt sich nur bedingt beeindruckt.
Dieses Stuttgart-Frankfurt, ja, das finde ich auch scheiße. Aber da soll bitte die Deutsche Bahn erstmal so gut sein, dass man auch eine Alternative hat. Aber wenn ich in Urlaub will, will ich in Urlaub gehen. Also ich kann ja nicht nach Kanada gehen und segeln.
Doch die Zeit drängt, schreiben renommierte Wissenschaftler regelmäßig in ihren Berichten. Für Sophia ist es frustrierend, dass sich dennoch so wenige Menschen gegen den Klimawandel einsetzen.
Es ist frustrierend, aber ich mache Menschen da keinen Vorwurf. Weil im System, das nicht nachhaltig ist, ist für den Einzelnen oft super umständlich und teilweise eben extrem teuer, das halbwegs nachhaltig hinzukriegen.
Sie wird dranbleiben, solange es geht.
Ich werde auf jeden Fall weitermachen, solange es noch irgendwie, sag ich mal, physikalisch möglich ist, das Schlimmste auszubremsen. Eintreten von irgendwie Kipppunkte oder sowas zu verhindern.
Unsere Reporterin Sophie Rebmann hat sich umgehört, warum vielen jungen Leuten der Kampf gegen den Klimawandel so wichtig ist und wie sie darin einen Lebenssinn finden. Wofür es sich zu leben lohnt. Das ist mein Sonntagsthema hier bei Himmel und Erde. Was macht das Leben also wertvoll? Wofür lohnt es sich zu leben? Das sind die großen Fragen und kaum einer hat da eine schnelle Antwort darauf. Aber auch wenn wir es gar nicht so bewusst wahrnehmen, ich denke, es sind Fragen, die uns immer wieder ganz schön umtreiben, jeden von uns. Fragen, die womöglich unser Verhalten, unsere Beziehungen und auch unser Lebensgefühl prägen. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat über diese Fragen mit Professor Dr. Erik Pfeiffer gesprochen. Er ist Psychotherapeut in Freiburg und Professor für Ästhetik und Kommunikation an der dortigen Katholischen Hochschule.
Herr Pfeiffer, Menschen sind grundsätzlich auf der Suche nach Sinn. Stimmt dieser Satz eigentlich?
Ja, wenn wir frei nach Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse oder auch sogenannten sinnorientierten Psychotherapie sprechen würden, er war der Meinung, dass die Suche nach Sinn, der Sinn im Leben, eigentlich die primäre Motivation des Menschen ist. Ja, von daher müssten wir dem auf jeden Fall zusprechen und zustimmen.
Was ist denn dieser Sinn eigentlich? Der eine glaubt vielleicht an Gott, eine andere findet Sinnerfüllung im Beruf, ein dritter will einfach das Leben genießen. Definiert den Sinn eigentlich jeder selbst oder gibt es da doch so etwas wie eine gemeinsame Vorstellung von Sinn?
Es ist auf jeden Fall zu einem großen Anteil etwas Individuelles. Wenn ich jetzt beispielsweise an die psychotherapeutische Praxis denke, dann funktioniert es nicht zu sagen, es gibt diesen einen Sinn und alle PatientInnen, die bei mir in der Praxis vorbeikommen, da sage ich, das ist dein Sinn, das ist ihr Sinn, das ist ihr Sinn. Es ist etwas Individuelles und es gibt verschiedene Wege, diese uns im Leben zeigenden Optionen von Sinn in Sinnwirklichkeiten umzusetzen.
Das Wort Sinn klingt ja manchmal so ein bisschen abstrakt. Ist das so ein Gefühl, dass mein Leben wichtig ist, bedeutsam vielleicht über den eigenen Kontext hinaus?
Ja, bestimmt. Ich glaube, dass wir als Menschen natürlich die Hoffnung haben, dass etwas von uns in der Welt bleibt und dass wir dadurch vielleicht auch einen Beitrag, der uns überlebt, bringen oder leisten können auch. Ja, es ist also was sehr Menschliches, was Urmenschliches, dieser Gedanke.
Was bedeutet es eigentlich, einen Sinn zu finden oder gefunden zu haben? Wie wirkt sich das aus auf mein Leben, auf mein Lebensgefühl?
In dem Falle ist es tatsächlich etwas, das sich auch auf unsere Gesundheit auswirkt. Wir könnten sagen, also insofern, als es einem Menschen gelingt, seinem Leben Sinn zu verleihen und seinem Leben Sinnmomente zu realisieren, ist das eigentlich ein Ausdruck auch von Gesundheit. Ein Mensch, der es schafft, seinem Leben Sinn zu verleihen, wäre auch nach Viktor Frankl per se ein vielleicht auch psychisch gesunder Mensch.
Und umgekehrt gefragt, was bedeutet es dann, wenn ein Sinn fehlt?
Das kann tatsächlich etwas sein, was uns in dem Sinne auch ja, Angst macht, das vielleicht auch zu Erkrankungen führen kann. Ich denke hier beispielsweise auch an Schicksalsschläge, an existenzielle Krisen, die auch zu einer sogenannten Frustration führen können, einer existenziellen Frustration, wo wir vielleicht auch diesen Sinn im Leben nicht mehr sehen können.
Herr Pfeiffer, wie sehr sind wir eigentlich bei dem, was wir als sinnvoll für unser Leben empfinden, von unserer Außenwelt abhängig? In früheren Jahrzehnten galt es als hoher Wert, sein Leben zu opfern, etwa für das Vaterland. Das empfinden heute viele anders. Also wie zeit- oder umweltabhängig ist das, was wir für sinnvoll halten oder als sinnvoll empfinden für unser Leben?
Sehr. Wir sind hier als menschliche Wesen sehr eingebunden und vielleicht auch im Umgang, im Sein mit und einer uns umgebenden Mitwelt abhängig. Oder wir sprechen in der Logotherapie auch von der menschlichen Fähigkeit der Transzendenz, der Selbsttranszendenz, also der eigentlichen Fähigkeit des Menschen, über sich selbst hinauszugehen, mehr als sich selbst zu sehen und zu sein. Und das geschieht in der Regel in der Öffnung zu einer Welt, zu einer Umwelt, zu einer Mitwelt hin. Das kann aber auch die spirituelle Komponente in diesem Wissen, in diesem Streben nach spirituellen Elementen mit einschließen. Das kann aber genauso gut die Natur, die Umwelt, die Mitmenschen in einer Beziehung sein, dieses liebende Miteinandersein mit einbeziehen. Es gibt also sehr vieles, das hier Ausdruck dafür ist, dieser Selbsttranszendenz, dieser Hinrichtung über sich selbst hinausgehend zur Welt hin.
Sie haben die spirituelle Dimension angesprochen, aber auch viele andere Dimensionen. Das heißt, es muss nicht immer ein religiöser Sinn sein?
Nein, gerade auch Viktor Frankl war der Meinung, Religion darf natürlich, wenn es zum Thema wird, von Seiten der Patientinnen und Patienten in der Psychotherapie Thema werden. Aber gerade auch in dieser sinnsuchenden Daseinsform des Menschen, Sinn kann auf vielseitige Art und Weise uns zeigen und verwirklicht werden. Eine davon kann natürlich über den spirituellen Pfad gestaltet werden. Aber an sich ist Sinn etwas, das in vielen verschiedenen Bereichen verortet werden kann, indem dass ich beispielsweise ein Projekt realisiere, ein Haus baue, ein Buch schreibe, eine Musik mache. Oder aber indem ich mich von der Natur berühren lasse, von der Liebe eines Mitmenschen mich berühren lasse, indem ich mich einer schönen Musik hingebe. Aber auch dann, wenn Schicksalsschläge uns sehr, sehr tief und schwer treffen als Menschen, dann können wir auch hier noch Sinn verwirklichen in der Art und Weise, wie wir uns zu diesem Leid und zu diesem Leiden einstellen, wie wir das auf uns nehmen. Ich denke hier beispielsweise an Menschen, wahrscheinlich kennt jeder und kennt jede einen solchen Menschen in ihrem Umfeld, der die unglaubliche Schicksalsschläge trägt und das aber mit einer Würde macht, mit einer Stärke und einem vorbildhaften Charakter, wo wir einfach berührt sind, wenn wir diese Menschen sehen und erleben dürfen. Auch da kann Sinn noch verwirklicht werden.
Wo Sie gerade so Krisenzeiten, Schicksalsschläge ansprechen, wie wichtig ist, dass wir gerade in ja auch solchen gesellschaftlich unsicheren und Krisenzeiten wie jetzt so etwas wie einen Sinn haben? Lassen sich Krisen dann besser bestehen und wann ja, warum?
Ja, auf jeden Fall. Es lassen sich auch vielleicht so rum sogar gesagt in Krisenzeiten Optionen für Sinn finden. Das können kleine Taten sein. Das können an Mitmenschen gerichtete, wertschätzende, sehende, unterstützende Aktivitäten sein. Aber gerade dieses Denken nach Sinn, das Streben nach Sinn, ist etwas Urmenschliches. Es ist etwas Humanistisches. Und indem, dass wir so etwas leisten und uns an dem orientieren, sind wir per se eigentlich schon der Krise entgegenwirkend unterwegs. Es ist dieses urmenschliche Streben, diese Motivation nach Sinn, die eigentlich per se dem Krisenhaften entgegenwirken kann, wenn wir diese auch manchmal in schwierigenden Zeiten erhören, wahrnehmen. Und dann brauchen wir vielleicht aber auch manchmal Unterstützung in Krisenzeiten, die uns wieder daran erinnern und uns Wege aufzeigen helfen, wo wir den Sinn verwirklichen können in unserem eigenen Leben.
Mein Leben ist sinnlos geworden. Wodurch kann dieses Lebensgefühl ausgelöst werden?
Dazu fällt mir gerade eine Studie ein, die unter amerikanischen Universitätsstudierenden durchgeführt wurde, was sie sich denn nach Studienabschluss eigentlich vorstellen. Und interessanterweise war das nicht so etwas wie monetäre Rückhalte, also Geld, wirtschaftliche Sicherheit oder Einflussnahme, Macht. Es war der Sinn. Also können wir das Ganze auch umkehren. Wenn Sinn fehlt, dann ist das natürlich auch etwas Urmenschliches, da wir als Menschen uns mit diesem Sinn befassen können. Und wenn wir merken, dass uns Sinn fehlt, dann ist es vielleicht gerade gut, jetzt sich damit zu befassen und nach neuen Wegen zu suchen, Altes vielleicht abzulegen und nach neuen Orientierungen, die in meinem Leben mir vielleicht wieder Sinnmomente ermöglichen, zu suchen. Und es ist ganz bestimmt ein großes Thema unserer Zeit. Ich würde sogar sagen, Sinnkrisen und Sinnlosigkeitsgefühle sind ganz deutlicher Ausdruck unserer Zeit.
Aber wenn dann jemand zu Ihnen kommt, Herr Pfeiffer, und sagt, ja, das quält mich, dass ich das Gefühl habe, es ist alles sinnlos, wie können Sie dann als Therapeut begleiten und helfen?
Zuallererst einmal ist es wichtig, das überhaupt festzustellen. Also indem, dass ein Mensch das bei sich selbst feststellen und merkt und dann auch diesen Mut aufbringt, sich professionelle Hilfe zu suchen, ist schon viel gelungen. In einem nächsten Schritt gilt es vielleicht, einmal nachzuhören, nachzulauschen auch, ja, wo wird denn diese Sinnlosigkeit erlebt? Und Sie sagten jetzt gerade, alles macht keinen Sinn mehr. Dann kann manchmal helfen, auch in die Vergangenheit zurückzuschauen, ob es denn schon einmal ähnliche Krisen gab. Was hat damals geholfen? Wo waren da sinnvolle Momente? Und vielleicht kann von damals wieder an etwas angeknüpft werden, was auch in der heutigen Zeit noch Bedeutung ist. Und anderes, das eher Kräfte zehrt und die Sinnlosigkeit bedingt, abgelegt werden. Und das muss aber manchmal auch erst herausgearbeitet und festgestellt werden. Und so ist es eine gemeinsame Arbeit, ich würde fast sagen, den Menschen darin zu unterstützen, wieder sinnsichtig zu werden für das eigene Leben.
Menschen sind Sinnsuchende. Darüber hat mein Kollege Lothar Bauerochse mit Erik Pfeiffer gesprochen, Psychotherapeut in Freiburg und auch Professor für Ästhetik und Kommunikation an der dortigen katholischen Hochschule. Was das Leben wertvoll macht, das ist mein Thema an diesem Sonntag in Himmel und Erde. Wir erleben ja gerade, wie verheerend grausam Kriege sind. Wir beobachten das seit mehreren Jahren in relativer Nähe, mitten in Europa, in der Ukraine. Wir sehen es im Nahen Osten. Aber es gilt genauso für die Kriege, die wir gar nicht wahrnehmen, im Sudan zum Beispiel. Und immer steht dabei die Frage im Raum, was uns im Leben wichtig ist, welche Werte zum Beispiel unser Zusammenleben prägen sollen und welche Werte wir auch verteidigen wollen. Unsere Reporterin Theresa Peters berichtet uns jetzt von Menschen, die sich entschieden haben, diese Werte auch ganz konkret zu verteidigen und die sich ausbilden lassen als Freiwillige in einem Heimatschutzregiment in Wiesbaden.
Stellung 4, bereit?
Bereit.
Stress für die Rekruten auf dem Übungsplatz in Speyer. Ein Waldstück mit Blick auf eine Sandfläche. Das Szenario in der Übung, sie sollen eine Pipeline gegen Angriffe verteidigen. Etwa 10 Männer und Frauen sind hier in der Gruppe. Volle Tarnkleidung, Schutzhelme, die Gesichter schwarz und grün geschminkt. Rekrutin Vanessa aus der Nähe von Wetzlar ist eine von ihnen.
Ich war echt schon immer zur Bundeswehr. Hab mich mit 16 Jahren einschüchtern lassen, weil Püppchen können ja nicht dahin. Und ja, kamen ein paar blöde Kommentare. Und dann habe ich von dem Projekt erfahren. Und jetzt stehe ich hier.
Das Projekt, sogenannte Ungediente für die Heimatschutzkompanie rekrutieren. 120 von ihnen werden in Hessen jedes Jahr ausgebildet, um in einem Krieg Gebäude oder Infrastruktur zu schützen. Sie sind dann keine hauptberuflichen Soldaten, sondern werden Reservisten und bei Bedarf eingesetzt. Der Ausbilder, Hauptmann Benedikt Krämer:
Das Interesse für den Reservistendienst ist schon deutlich gestiegen, das muss man einfach so sagen, weil das eben für viele die Möglichkeit bildet, sich in der Bundeswehr zu engagieren, ohne dass ich mich komplett festbinden muss. Ja? Wenn es hochkommt, sind viele Reservisten so 5 bis 6 Wochen mal insgesamt aufs Jahr verteilt auf einer Übung.
Rekrut Thomas lebt in der Wetterau. Der 34-Jährige arbeitet in seinem zivilen Leben im Vertrieb eines Autozulieferers. Eine völlig andere Welt als bei der Bundeswehr, sagt er. Die Übung mache ihm Spaß. Und trotzdem:
Wir sind uns auch der Tatsache bewusst, dass der Fall der Fälle auch jederzeit eintreten kann. Aber da macht sich jeder auch im Vorfeld Gedanken dazu. Und auch während der Ausbildung ist das immer wieder Thema.
Etwa 34.000 aktive Reservisten gibt es laut Bundeswehr in Deutschland. Für die Ungedienten umfasst die Ausbildung 2 Module und danach noch weitere Fortbildungen. Die Übung für den Nachwuchs in Speyer dauert inzwischen fast 30 Stunden. Besonders anstrengend für Vanessa war das Wachehalten in der Nacht.
Jedes kleinste Geräusch, jedes kleinste Wackeln, geht man halt davon aus, dass das direkt dann der Überfall ist.
Immer wieder kommen neue Angriffe, ertönen neue Schüsse. Die Rekruten werden auch an der Waffe ausgebildet. Das kostet viel Konzentration nach einer Nacht im Wald mit ständiger Anspannung.
Immer in Spannung bleiben, immer konzentriert sein, gucken, was passiert. Befehle, es geht relativ schnell, Situationen ändern sich.
Für Thomas und Vanessa ist trotz der anstrengenden Übung klar, sie wollen sich beide zur Heimatschutzkompanie beordern lassen.
Werte verteidigen als Freiwillige in einer Heimatschutzkompanie. Das war eine Reportage von Theresa Peters. Was im Leben wertvoll ist und wofür es sich zu leben lohnt, im Ausblick auf das kommende Jahr, stellen wir einige Menschen vor, die den Sinn in ihrem Leben in einer besonderen Weise leben oder gelebt haben. Leidenschaftlich engagiert sind auch 2 Menschen, die wir nun kennenlernen und die sich auf dem Frankfurter Flughafen um Menschen kümmern, die abgeschoben werden sollen. Auf die Frage, wofür ich lebe und arbeite, antworten die beiden Abschiebebeobachter der evangelischen und katholischen Kirche am Frankfurter Flughafen schlicht und einfach mit: für die Würde. Unsere Reporterin Birgitta Söhling hat die beiden bei ihrer Arbeit begleitet, zumindest soweit das möglich war.
Flughafen Frankfurt, Terminal 2, Sicherheitsbereich.
Abschiebungsbeobachtung. Danke.
Die Tür öffnet sich für die Abschiebungsbeobachterin Melissa Ergül-Popolo. Für mich bleibt sie verschlossen. Die Bundespolizei lehnt Interviews in den Räumen der zentralen Rückführung ab.
Also natürlich bin auch ich da reingegangen mit so einer Erwartungshaltung von, das wird schon ganz schön rau sein, das wird schon schlimm abgehen da hinter verschlossenen Türen, wo keiner hinguckt.
Finn Dormann und Melissa Ergül-Popolo sind als Beobachter stichprobenartig dabei, wenn Menschen abgeschoben werden. Manchmal fahren sie mitten in der Nacht los, denn viele Abschiebungen starten früh. Auch die Betroffenen werden von der Polizei aus dem Schlaf gerissen.
Das hat zur Folge, dass die Menschen sehr überrascht sind, instabil sind, nicht vorbereitet waren auf die Situation. Die Menschen kommen oft an am Frankfurter Flughafen ohne Gepäck, ohne Bargelder.
Immer wieder kommt es vor, dass Menschen in Flipflops oder im Schlafanzug zur Abschiebung gebracht werden. Deshalb gibt es hier eine Kleiderkiste mit gespendeten Sachen. Sie dürfen nur begrenzt Gepäck mitnehmen, stopfen hastig und kopflos ein paar Habseligkeiten in eine Tasche. Für die Betroffenen eine existenzielle Situation.
Wenn die Leute zum Flughafen gebracht werden, dann sind alle Probleme, die sie schon hatten mit Behörden vorher, die sie vielleicht mit der Landespolizei hatten, die stauen sich hier auf und die treten hier zutage. Hier wird's ernst.
Kinder werden manchmal als Dolmetscher benutzt, weil sie besser Deutsch sprechen als ihre Eltern, kritisiert Melissa Ergül-Popolo. Sie sollen dann etwa dem eigenen Vater ankündigen, dass er jetzt gefesselt wird.
Man wird also vorgemacht, festhalten, fesseln, vielleicht sogar Fesselungsmaterial dem Kind gezeigt. Das soll dann das Kind übersetzen. Und das ist eben für uns als Abschiebungsbeobachter ganz klar eine Kindeswohlgefährdung.
Genauso wie Familien bei der Abschiebung zu trennen, damit sie gefügiger ins Flugzeug steigen. Solche Fälle listen die Beobachter in ihrem Jahresbericht auf, erklärt die 41-jährige Anwältin.
Also wir hatten den Fall, dass ein Vater mit Söhnen nach Düsseldorf gefahren worden ist und eine Mutter mit den beiden Töchtern zu uns zum Frankfurter Flughafen, eben mit der Information, sie können sich dann wieder treffen im Zielland.
Grundsätzlich dürfen auch kranke Menschen abgeschoben werden. Die Person muss nur flugtauglich sein. Darüber entscheiden Ärzte.
Also wir hatten eine krebskranke Frau, die abgeschoben werden sollte, die an dem Tag der Abschiebung auch ihren Chemotherapietermin gehabt hätte. Da ist die Abschiebung noch abgebrochen in letzter Minute.
Solche Fälle bringen die beiden Beobachter im Forum Abschiebungsbeobachtung am Frankfurter Flughafen vor, das sich 3 bis 4 Mal pro Jahr trifft. Das Forum bemüht sich um Aufklärung in Einzelfällen und bittet Behörden um Stellungnahmen. Für Finn Dormann und Melissa Ergol-Propolo geht es dabei um nichts weniger als die Menschenwürde.
Wofür ich lebe, Würde. Unsere Reporterin Birgitta Söhling berichtete über die Arbeit von 2 Abschiebebeobachtern am Frankfurter Flughafen. Was das Leben sinnvoll und lebenswert macht und wie wir einen Sinn im Leben finden und auch leben, das war unser Sonntagsthema hier bei Himmel und Erde. Mein Name ist Klaus Hofmeister, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.